Ich möchte tatsächlich in eurem eigenen Interesse einfach nur dazu ermutigen, macht was, kümmert euch um euer Geld, kümmert euch um eure Finanzen. Viele Wege führen nach Rom.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Blicken wir uns um, so merken wir, dass aktuell vieles teurer wird. Ob das jetzt Preise sind für Benzin, beim Einkaufen oder beim Hausbau. Diese Preissteigerungen, sprich Inflation, haben bekannterweise Auswirkungen auf dein Geld, denn die Kaufkraft für dein Geld nimmt zunehmend ab. Eine Anlage in Aktien kann da natürlich Abhilfe bieten. So insbesondere Aktien, die Dividenden zahlen, rücken da in den Vordergrund. Wir wollen uns heute mal anschauen, was die Inflation für Aktien bedeutet, warum gerade dividendenstarke Aktientitel hilfreich sein können und warum ein Fonds eine gute Lösung sein kann, um die richtigen Werte zu finden. Das muss ich natürlich nicht alleine machen, denn dafür habe ich mir eine super Gesprächspartnerin eingeladen. Sie heißt Andrea Huber. Andrea ist eine Veteranin der Fondsbranche und ist bei unserem Partner DJE zuständig für den Vertrieb. Sie ist Head of Sales für Österreich und, wie sie mir gerade noch verraten hat, für Bayern. Manche würden sagen, das schönste Bundesland, aber das überlassen wir jetzt anderen. Andrea habt ihr vielleicht schon bei unserer Investment Night kennengelernt. Da hatte sie ja auch schon einen phänomenalen Auftritt. Und sie ist seit über 12 Jahren bei DJE. Davor warst du im Vertrieb bei anderen Fondsgesellschaften tätig. Also du kennst dich sehr gut aus mit all diesen Themen und von daher erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Andrea.
Danke, Anne. Herzlich willkommen und schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Wie ich eben schon gesagt habe, du bist ja schon ähnlich wie ich, ne? So ein Dinosaurier sind wir ja fast schon in dieser Branche und du hast auch immer im Vertrieb gearbeitet. Das ist für manche Frauen ein Thema, da scheuen die so ein bisschen vor zurück, ne? So jemanden irgendwie was verkaufen. Sag doch mal, wie muss man sich das vorstellen bei dir und was motiviert dich jetzt schon so viele Jahre mit Herzblut so eine Funktion auszuüben?
Ja, Anne, zum einen muss ich sagen, zum Kapitalmarkt ganz generell bin ich tatsächlich rein zufällig gekommen. Nämlich durch eine Werkstudententätigkeit bei einem kleinen, aber feinen Asset Manager in München während meines Studiums tatsächlich. Mhm. Also ich brauchte das Geld sozusagen. Und dort hatte ich die Gelegenheit, weil es eben ein sehr kleiner Asset Manager war, in den 3 Monaten, in denen ich da war, alle Bereiche von Unternehmensanalyse und Fondsmanagement und bis hin zur Fondsbuchhaltung kennenzulernen und fand das alles unfassbar spannend. Und das war jetzt vor nunmehr 25 Jahren.
Krass, gell?
Und bin tatsächlich seitdem der Branche treu geblieben und bereue tatsächlich die Entscheidung keinen einzigen Tag. Und die Arbeit im Vertrieb macht mir besonders Spaß, da eben jeder Kunde, jeder Ansprechpartner, den man trifft, einfach anders ist. Und durch diese vielen verschiedenen Menschen ist schon einfach der Job allein deswegen schon unglaublich lebendig.
Naja, man muss natürlich Leute mögen und sich immer wieder auf die Gespräche einlassen. Da muss man schon eine Passion für haben. Ja? Und du hast ja jetzt auch die schönsten Gebiete dir ausgesucht, wenn du irgendwie einen Kunden besuchst. Und deine Kunden, muss man natürlich sagen, sind ja in der Regel professionelle Investoren, so wie Banker oder Versicherung. Und dann hast du natürlich auch einen tollen Weg. Ich habe das früher auch mal total genossen, wenn ich ich war ja auch lange im Vertrieb in vor grauer Uhrzeit und das fand ich immer toll, wenn du da irgendwo hingefahren bist, so wie andere ins Büro gefahren sind, bin ich irgendwo in eine geile Stadt gefahren oder zum Beispiel in Baden-Württemberg fand ich auch mal toll, da gab es so kleine schöne Städtchen oder damals in die neuen Bundesländer, das war noch ziemlich unberührt. Also ich fand das immer toll, da habe ich immer gedacht, ach, was hast du für einen geilen Job, was du so alles zu sehen kriegst oder so, oder?
Ja, absolut, das nimmt man einfach mit. Wenn man da ist, die gerade auch, ich betreue auch Banken und die sind ja meistens sowieso in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen gelegen und da kriegt man auf jeden Fall von vielen Orten einen ganz netten Eindruck, wo man vielleicht sonst nie hinkommen würde und das genieße ich schon sehr und wenn ich dann beispielsweise auch Übernachtung habe, dann genieße ich es zum Beispiel in der Früh, bevor die Geschäfte aufmachen, durch Fußgängerzonen zu streifen, dann noch die letzten ja, Müllabfuhrmänner dann zu sehen und gleichzeitig öffnet sich schon dieses Geschäftsleben und die Leute kommen raus und kaufen sich schon Kaffee auf der Straße und wenn dann der Tag erwacht, das ist toll, mache ich in München zu Hause nie.
Ja klar, wann denn auch, da hast du ja keine Zeit, da hast du ja ein Leben. Ne? Stimmt. Also nee, ich kann das super gut verstehen, das ist natürlich Teil, das muss man mögen und ich fand das toll und ich freue mich und deshalb mögen wir uns ja auch, weil wir da wahrscheinlich ähnlich getaktet sind. Ja, aber wenn man so unterwegs ist, ist gut, wenn die Läden zu haben, weil da gibt man kein Geld aus. Das verführt ja auch. Ne? So der ein oder andere Schuhkauf, den hätte man sich vielleicht sparen können, so denke ich mir.
Ach ja, nö.
Gut, bedienen wir mal die Klischees jetzt gar nicht, sondern reden wir lieber wieder über das Geld. Das ist ja auch, wie gesagt, wird ein bisschen teuer. Eingangs habe ich ja auch gesagt, dass aktuell vieles teurer wird. Das ist ja nur wirklich auch kein Scherz. Und ist ja nicht meine persönliche Wahrnehmung, sondern wird uns ja auch von offizieller Seite bestätigt. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf den höchsten Stand seit fast 10 Jahren gestiegen. Und das Statistische Bundesamt hat das also ausgerechnet. Nach deren Berechnung liegt die Inflation aktuell bei 2,5%. Und das ist schon für heute, also ne, wenn man so ganz viele Jahre da kaum Inflation hatte, ist das schon relativ viel. Die sagen, es liegt zum Beispiel auch daran, weil die Energiepreise so stark gestiegen sind. Und also das hat sich, man merkt das wirklich im Alltag. Ne? Erklär uns doch mal bitte, warum das Thema Inflation die Börsianer und natürlich auch Fondsmanager und die paar Fondsmanagerinnen, wie ihr ja übrigens auch eine habt, mit der hatte ich auch schon gesprochen, Dariane Biskupek, warum die das so aufschreckt, dieses Thema Inflation?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also gefühlt nehmen wir tatsächlich schon seit Jahren wahr, dass alles viel, viel teurer worden ist. Denken wir eben nur an die Energiepreise, die du angesprochen hast, aber insbesondere natürlich auch die Miet- bzw. die Immobilienpreisentwicklung. Und jetzt tatsächlich zeigen es aktuell auch die veröffentlichten offiziellen Inflationszahlen tatsächlich sehr deutlich. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass in diesen Zahlen momentan einige Sondereffekte drinstecken. Ja, zum Beispiel eben, ich nehme nochmal das Beispiel Energiepreise. Die sind ja vor gut einem Jahr am Beginn der Pandemie extrem nach unten eingebrochen. Ja. Und diese prozentuelle Veränderung von diesem extrem niedrigen Niveau aus spielt natürlich in die Berechnung der aktuellen Inflationszahl hinein. Mhm. Und ein weiterer in Sondereffekt sind zum Beispiel auch die Preise von Gebrauchtwagen und Mietwagen. Die, wenn man jetzt zum Beispiel sich die US-Inflationszahl anschaut, annähernd zu 40% im April jetzt für diesen Anstieg verantwortlich sind. Und das liegt an den momentanen Engpässen, an diesen Halbleiter-Mikrochips, was ja ursächlich auch mit dieser Knappheit zum Beispiel von Automobilen im Moment ja zu tun hat. Aber, und das ist die Botschaft, diese Sondereffekte dürften sich unserer Meinung nach im Zeitverlauf wieder ja, abschwächen. Und wir erwarten daher aktuell keine negativen, ja, wie soll ich sagen, Überraschungsschocks für die Börse. Okay. Und zumal eben der Aktienmarkt diese Inflationsraten ja auch mittlerweile bereits eingepreist haben dürfte.
Gut, man hat ja schon gesehen zum Jahresanfang hin, ne, dass es da ein bisschen geruckelt hat an den Börsen und dass diese Tech-Werte ja dann auch zurückgegangen sind und das war ja auch immer, wurde ja dann auch erklärt mit diesem antizipierten Schock, ne? wenn die Inflation ansteigt und man vielleicht Alternativen dann bekommt als Aktien, dann hat, oder es ist auch teurer, er wird für diese Unternehmen sich zu finanzieren, hat man ja schon so ein bisschen gesehen. Ne? Also vielleicht, wo führt denn so eine hohe Inflation eigentlich hin? Ich meine, wir haben natürlich jetzt unsere Hörerinnen beschäftigen sich nicht jeden Tag mit deinem Lieblingsthema Inflation, Aktien und Börse. Was bedeutet das denn eigentlich so konkret, so eine hohe Inflation für die Anlage?
Ja, das bedeutet natürlich zum einen, dass sich dieses ohnehin schon extrem niedrige nominale Zinsniveau nochmal real eben abschwächt. Das heißt, wenn ich für eine Anlage, sagen wir mal, 1% bekomme, was eh schon echt viel ist, oder ein 1% Zins bekomme, und die Inflation beträgt beispielsweise 3%, dann ist mein reales Zinsniveau tatsächlich -2. Mhm. Und wir sprechen jetzt in diesem Fall von einem negativen Realzinsniveau. Und das wiederum bedeutet, dass im Sinne von jetzt Kaufkraft gesprochen, mein Geld bei Anlageformen wie ja, Sparbuch, Tagesgeld oder auch eben auch Anleihen immer weniger wert wird. Und diese Anlageformen eben wenig bis gar nicht attraktiv geworden sind, weil über die Zeit und über die Langfristigkeit verliere ich da tatsächlich Geld im Sinne eben von Kaufkraft. Aber das haben wir natürlich jetzt nicht nur jetzt als Privatanlegerinnen erkannt, sondern auch die ganzen institutionellen Investoren auf der ganzen Welt, sodass die Kapitalströme eben aus diesem Effekt heraus im Moment eben nicht zuletzt deswegen verstärkt in die Unternehmen, das heißt in die Aktien geflossen sind. Man kann also generell sagen, dass ein negativer Realzins grundsätzlich positiv ist für alle Sachwerte, wo eben auch Aktien dazugehören, aber nebenbei natürlich auch für Immobilien und Edelmetalle. Also Fazit, die Aktienmärkte sollten von dieser Situation eher Rückenwind erfahren, da Anleihen und Kasse tatsächlich nicht wirklich eine Alternative darstellen.
Mhm. Aufgrund des negativen Realzins, das heißt, ne, das drückt ja dann auch, wie sich das verändert, bereinigt um Inflation oder gibt ja auch mal Deflation. Das heißt, spricht ja für Sachwerte und Aktien sind ja Sachwerte. Aber so ganz spurlos geht das ja an den Aktien auch nicht vorbei. Das hat ja auch zur Folge, dass dann die Zinsen oft steigen müssen. Das hat ja unsere Freundin Yellen, die Finanzministerin, ja auch schon so ein bisschen angedeutet, oder? Das heißt doch dann oft, das ist nicht gut für Aktien. Ihr seht das dann weniger kritisch?
Grundsätzlich stimmt das natürlich schon, Anne. Und mittelfristig ist tatsächlich auch davon auszugehen, dass das Zinsniveau ja wieder ansteigen wird. Aber das wird zum einen nicht auf einmal und mit einem plötzlichen Wumms passieren, ja, dass die Aktienmärkte schockiert sind sozusagen. Und zum anderen ist die Frage im Raum, auf welches Niveau tatsächlich werden denn die Zinsen ansteigen, ja? Weil wir haben ja noch dieses Thema mit dieser unfassbar hohen Staatsverschuldung diesseits und jenseits des Atlantiks. Und da kann man sich schon aus dieser Situation heraus ein extrem hohes Zinsniveau gar nicht leisten. Und die Staatsverschuldungen sind ja gerade auch in der Corona-Krise nochmal extrem angestiegen. Und von dem her ist tatsächlich die Frage, ja, mittelfristig sicherlich Zinsanstiege, aber die Frage ist, bis zu welchem Niveau? Und sind wir dann nicht immer noch irgendwo in einem Niedrigzinsumfeld?
Ja, okay, also es könnte ein bisschen ruckeln, sagen wir es mal so, ja, aber generell, ich stimme dir zu, ich glaube, der Faktor, die hohe Staatsverschuldung ist wirklich so das Totschlagargument aktuell, weshalb man versuchen wird, die Zinsen weiter niedrig zu halten. Ne?
Vielleicht noch ein Beispiel oder ein Aspekt, der vielleicht auch noch zusätzlich für die Aktien sprechen sollte. Es liegen auf amerikanischen Sparkonten unfassbare 2.600 Milliarden US-Dollar rum. Das ist Rekordniveau. Und die werden früher oder später ausgegeben werden, wenn weiter geöffnet wird. Und die USA sind ja da schon einen großen Schritt weiter als wir hier bei uns. Und wir gehen davon aus, dass dieses Geld verstärkt eben in den Service-Sektor gehen wird, also sprich Tourismus, Gastronomie, Unterhaltungsindustrie. Und es wird auch wahrscheinlich wieder mehr konsumiert werden. Und gerade die Güter, die jetzt momentan knapp sind, also zum Beispiel Autos, werden dann eben ja verstärkt wieder nachgefragt werden. Und diese Knappheit kann ja auch bedeuten, dass diese Unternehmen eben, die in diesen Branchen tätig sind, auch höhere Preise durchsetzen können. Das heißt, wir machen uns aus diesem Aspekt für die nächste Zeit um die Konjunkturentwicklung keine Sorgen.
Ja, ich denke mal, ähnliche Effekte haben wir ja bei uns in Deutschland. Die Deutschen haben ja auch so viel gespart wie nie zuvor. Und den Effekt siehst du bei den Amerikanern genauso. Das ist ja immerhin der größte Aktienmarkt und die haben ja dann auch entsprechend Signalwirkung für alle Märkte. So, ich glaube, das kann man jetzt mal in Haken hintermachen. Es könnte ein bisschen ruckeln, aber das tut es ja bei Aktien immer. Die Frage ist ja, was mache ich ja? Also ich finde, Aktien sind ja dann doch gefühlt alternativlos, ja, um es mal mit einem Zitat unserer noch Bundeskanzlerin zu sagen. Die Frage stellt sich dann allerdings, welche sind besonders interessant? Ihr bei DJE, also Dr. Jens Erhardt, seid ja als aktiver Fondsmanager auf die Aktienauswahl spezialisiert. Was ist euch denn jetzt wichtig? Was schaut ihr euch denn da besonders an?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Anne. Es wird wie immer und überall wird es Gewinner und Verlierer von bestimmten Situationen geben, auch bei den Unternehmen. Und da muss man sich schon extrem gut auskennen und sich ja tatsächlich intensiv mit dem Geschehen an den Kapitalmärkten auseinandersetzen, um eben die entsprechenden Trends zu erkennen und die Unternehmen sorgfältig zu analysieren, welche wirklich davon profitieren sollten. Also wir erachten eben diese Selektion, diese Auswahl der Aktien tatsächlich als extrem wichtig. Und meine Kollegen aus der Aktienanalyse machen nichts anderes. Sie beschäftigen sich Tag für Tag eben mit den Unternehmen, analysieren die von links nach rechts, von oben nach unten, führen Gespräche mit Wettbewerbern und so weiter und so fort, sodass wir da ein ganz gutes Gespür eben haben, wo Chancen liegen könnten und wo eben auch nicht.
Und ich so weiß von eurem Haus auch, ihr seid ja auch eher, sag ich mal, jemand, der, wie wir sagen würden, bottom-up macht, ne? Das ist, glaube ich, so der Prozess, den du beschrieben hast. Das heißt, ihr geht nicht her wie so ein Index, kauft euch alles, sondern ihr guckt euch wirklich Titel für Titel an und wählt dann aus nach den Kriterien, die du eben ein bisschen angerissen hast.
Genau, absolut. Also wir machen klassisches Aktienresearch. Wir kaufen auch kein Research zu, sondern wir machen das handverlesen, schauen uns wirklich jedes Unternehmen sehr genau an, begleiten die Unternehmen auch zum Teil über viele Jahre hinweg und können eben über die fortlaufenden Gespräche, die regelmäßig stattfinden, auch immer wieder überprüfen, ist es denn richtig, was sie beim letzten Mal da versprochen haben oder hat sich das tatsächlich so entwickelt oder ist da was im Argen? Und wir haben natürlich durch diesen Unternehmenszugang auch immer, wenn sich Aktienkurse mal negativ entwickeln, die Möglichkeit eben nachzufragen, was ist denn da der Grund, sodass man dann eben entscheiden kann, Mensch, was mache ich denn mit der Position? Bleibe ich drin oder ziehe ich da lieber die Reißleine? Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da sehr, sehr nah dran ist und den Unternehmenskontakt hat und eben so über dieses aktive Begleiten von Unternehmen dann eben auch entsprechende Infos bekommt, ob eine Anlage sinnvoll ist oder nicht.
Ja, das ist ja auch eure Spezialität, ne? Ihr sitzt ja auch in dem schönen Pullach, also im Herzen von Bayern, ne? Also alle, die wahrscheinlich aus Hamburg zuhören, denken sich, meine Güte, ja. Also wir haben es auch schön hier an der Waterkant. Ja, ist auch toll, alle, die uns aus Hamburg zuhören, wir finden es geil. Ich war vor kurzem übrigens auch auf Sylt. I love it. Also es gibt auch noch andere schöne Teile. Aber back to where we were. Es geht ja heute eigentlich primär auch um um Dividendentitel. Ne? Wir haben ja gesagt, dass Aktiengesellschaften, die Dividenden zahlen, eine gute Möglichkeit sind, sich gegen diese Inflationstendenzen zu schützen. Bei euch in eurer Broschüre, ich habe mir eure Broschüre durchgelesen, steht ja, Dividenden sind der bessere Zins. Warum ist das so?
Das ist natürlich eine gewisse Schlagzeile wert sozusagen, aber tatsächlich, natürlich sind Zinsen von ihrer Funktionsweise natürlich anders als Dividenden zu sehen. Ja, Zinsen werden eben regelmäßig mit ziemlicher Sicherheit eben ausgeschüttet und Dividenden schwanken zum einen in ihrer Höhe und sind natürlich alles andere als gesichert. Aber gerade in Europa beträgt ja der Zins je nach Land für 10-jährige Staatsanleihen Pi mal Daumen irgendwo zwischen minus 0,5 und plus 0,5 für 10 Jahre wohlgemerkt. Während die Dividendenrendite von europäischen Aktienunternehmen im Schnitt bei 3,5% liegt. Und wie eingangs gesagt, natürlich ist die Dividende nicht garantiert, aber damit habe ich zumindest die Chance, dass am Ende des Tages auch so ein bisschen was real übrig bleibt von meinem Ersparten.
Genau, und es wird ja auch ausgeschüttet, wenn die Unternehmen Gewinne machen und ne, viele wollen ja auch Good Corporate Citizens sein und ihre Aktionäre bei Laune halten, ja, wie unsere inzwischen natürlich leider verstorbene Beate Sander, ne, die war ja auch so eine Börsendividenden-Queen. Die war ja auch immer sehr darauf ausgerichtet und hat auch immer gesagt, dass das wichtige Komponente, von der habe ich übrigens viel gelernt. Da habe ich in der Vergangenheit bei meiner Aktienauswahl gar nicht so viel drauf geachtet, muss ich sagen. Heute gucke ich da genauer hin, weil ich denke, da lässt sich doch schön noch was mit finanzieren. Weshalb das auch interessant ist, warum wir heute drüber sprechen, weil es gibt ja mehrere Komponenten, wie eine Aktie, wie man damit Geld verdient. Das ist nur die Kurssteigerung, aber auch die Dividendenkomponente ist halt wichtig. Weil ich finde auch immer, das federt so ein bisschen ab, auch die Schwankungen vielleicht von der Aktie selber, oder?
Genau. Das ist genau der Punkt. Und aber nochmal, die Selektion ist aus unserer Sicht eben extrem wichtig. Und schließlich können eben ja auch dann gut nachgefragte Produkte und Unternehmen eben mit guten und zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen auch die höheren Preise dann eben auch weitergeben und so ihren Gewinn steigern und schlussendlich eben auch den Aktionären das wieder in Form von Dividendenausschüttungen zugutekommen lassen. Also ein wichtiger Aspekt Und wenn ich eben schon weiß, naja, ich habe ein Unternehmen, das ist ein über Jahre ein zuverlässiger und stabiler Dividendenzahler gewesen. Selbst wenn dann mal ein kleiner Kurseinbruch ist, dann, wie du gesagt hast, federt das ganze Gesamtergebnis einfach so ein Stück weit ab.
Ihr habt ja den Fonds, der nennt sich Dividende und Substanz. Ich konnte jetzt gar nicht mehr schauen, wie lange gibt es den schon?
Seit 2003.
Aha, okay, das ist auch schon fast 20 Jahre.
Ja.
Dieser Dividende und Substanz ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. In was genau investiert der Fonds? Erzähl mal so ein bisschen, was kann man so erwarten, wenn ich als Anlegerin sage, ach, finde ich spannendes Thema, will nicht alles selber recherchieren. Was habt ihr denn da im Angebot mit dem Dividende- und Substanzfonds?
Ja, dieser Fonds investiert eben genau in solche Unternehmen, wie ich sie gerade eben ja geschildert habe, und das weltweit. Und der Fonds achtet eben extrem darauf, dass die Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite haben, ja natürlich. Und für 2021 beispielsweise kalkulieren wir eine Dividendenrendite im Fonds, also in den von den vom Fonds gehaltenen Unternehmen von 3,5%, was wirklich sehr schön ist. Aber wir achten eben auch darauf, dass die Unternehmen eben ein gutes Geschäftsmodell haben, ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Wir achten auch darauf, dass die Unternehmen eine vorsichtige Ausschüttungspolitik betreiben, nicht aus der Substanz ausschütten, sondern eben aus dem operativen Gewinn, den das Unternehmen macht. Also sprich, dass sich das Unternehmen die Dividendenausschüttung auch leisten kann. Ganz wichtig, und im Optimalfall dann auch noch ein bisschen was übrig bleibt, sodass das Unternehmen auch in der Lage ist, mal in Zukunft vielleicht ein schlechteres Geschäftsjahr eben abzufedern und trotzdem die Dividende nachhaltig stabil zu halten.
Ja, das ist ja auch wichtig, ne? Sie soll ja nicht aus der Substanz kommen, weil man, wenn so eine Situation, so eine Ausnahmesituation wie Corona kommt, musst du ja auch überbrücken können. Und wenn du dann alles raushaust an die Aktionäre, das ist ja auch keine gute Idee. Und 3,5% Rendite auf dein Kapital ist mega. Ja, also das ist etwas, was man nicht bei der Volksbank um die Ecke kriegt, ne? Also es ist ein weltweit anlegender Fonds und Dividenden wird gemanagt im Hinblick auf die Dividendenrendite, kann man so festhalten. Ich habe mir auch mal geguckt, was ihr so für Top-Positionen habt in dem Fonds. Da war ich überrascht zu sehen, dass da Amazon drin ist, weil bekannterweise zahlen die doch gar keine Dividende.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Die zahlen gar keine Dividende. Wir haben aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel Unternehmen drin wie eine BASF, die mit ihrer Dividendenausschüttung das mehr als ausgleicht. Also uns ist es wichtig, natürlich in Summe im Fonds im Durchschnitt eben eine auskömmliche Dividendenrendite zu erwirtschaften, eben die besagten 3,5%, die wir eben für 2021 erwarten. Aber wir wollen natürlich auch an Geschäftsmodellen teilhaben, von denen wir glauben, dass da eben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Weil das Geschäftsmodell einfach zukunftsträchtig ist und weil da eben ja Nachfrage herrscht nach eben ja Digitalisierung und so weiter online. All die Themen, die eben gerade en vogue sind und wir glauben eben, dass diese Themen einfach noch weitergeht und weiter Rückenwind haben. Also das heißt, als Fazit oder zusammengefasst kann man sagen, ja, es sind natürlich auch solche Unternehmen drin, die eher niedrige bis gar keine Dividenden zahlen, aber in Summe muss es stimmen. Und da haben wir eben mit Unternehmen, wie es genannt hat, BASF und einigen weiteren, tatsächlich Unternehmen auch im Portfolio, die das eben ausgleichen, sodass wir eben aus unserer Sicht eine attraktive Dividendenrendite im Fonds erwirtschaften können.
Ja, ihr habt ja den Gesamtfonds im Blick und da muss dann die Rendite im Schnitt stimmen, aber insgesamt muss die Wertentwicklung passen. Und ich glaube, wenn man so einen Wert wie Amazon oder andere dann rauslässt, dann verliert man ja auch Performance. Also das spricht ja auch dafür, dass man einen aktiven Management betreibt und nicht einfach nur irgendwas da blind nachkauft. Da habt ihr auch Möglichkeiten zu adjustieren, ne? Da muss man natürlich sagen, das muss ich dir nicht erklären, ETFs, all the hype is about it, ja, weil billig und Geiz ist geil. Das ist ja bei euch dann ein bisschen anders. Kannst du ein bisschen was zu den Gebühren sagen bei euch? Oder fände ich auch nur fair? Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was eure TER ist, also die Gesamtkostenquote.
Ja. Kann man da auch ein bisschen was zu sagen? Wir haben in diesem Fonds tatsächlich eine TER, die liegt im Schnitt so zwischen 1,7 und 1,8% für die Retail-Tranche. Das ist nicht billig, ja, das ist richtig. Wir werden natürlich auch immer mit dem Thema ETFs konfrontiert, die ja natürlich wesentlich billiger zu haben sind, kein Thema. Und ich finde, beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Wenn ich mir selbst ein ETF-Portfolio zusammenstelle, ja, dann muss ich natürlich wesentlich mehr Zeit auch reinstecken, bin in der Regel eine Anlegerin, die sich ein Stück weit auch mehr mit dem Kapitalmarkt beschäftigt und ein Stück weit auch vielleicht aktiver agieren muss, im Sinne von, ich muss mal was verkaufen, ich muss mal einen neuen ETF reinnehmen und so weiter. Also wesentlich aktiver vielleicht das Ganze angehen muss. Während wenn ich natürlich dieses aktive Verschieben oder Kaufen und Verkaufen jemanden anders übertrage, also diese Dienstleistung übertrage und mir sozusagen die Zeit dafür spare, dann ist es halt wie überall so, dass es ein Stück weit Geld kostet. Wir liegen mit diesem Fonds, was die Gesamtkostenquote betrifft, tatsächlich im Schnitt, im Durchschnitt der Fonds der weltweiten Aktienfonds, der sogenannten, wir nennen es immer Peer Group.
Ja, Vergleichsgruppe.
Ich möchte nicht so viele englische Begriffe verwenden, aber die Message ist einfach, wir liegen damit absolut im Durchschnitt und ja, das ist das, was man dafür bezahlen muss.
Ja, genau. Aber das sollte man einfach nur mal angesprochen haben, aber dafür hat man kompetente Leute, nicht nur wie dich, sondern eben auch andere, die im Hintergrund sich wirklich Gedanken machen und ja, das muss halt eben auch entsprechend bezahlt werden. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Andrea, die fand ich cool, das, was sie gesagt hat, makes perfect sense, um nochmal was Englisches zu sagen. Für welche Anlegerin eignet sich das jetzt aus deiner Sicht? Wenn jetzt hier, ich weiß nicht, du bist 25 und fängst an oder sagst du eher was für eine Ältere so oder vielleicht zum Auszahlen. What's your perfect investor? Was ist die perfekte Anlegerin?
Sehr vielschichtig. Also zum einen natürlich, je jünger, desto besser, natürlich, ganz klar. Da ist einfach der Anlagehorizont, wenn ich zum Beispiel den Fonds als Baustein nehme, um meine Altersvorsorge aufzubauen, extrem gut geeignet, weil er eben 100% Aktien in der Regel hat. Ja, und ich eben über diesen langen Anlagehorizont, den ich dann eben habe, je früher ich anfange, eben diese ganzen Schwankungen an den Aktienmärkten einfach ausgleiche und so eine gute Chance habe, wirklich am Ende ja der Ansparphase, wenn ich dann in Rente gehe oder ja das Geld einfach brauche, einfach ein schönes Polster mir aufgebaut zu haben. Mhm. Er eignet sich aber auch für Anlegerinnen, die sagen, ja, ich habe das verstanden und von den Zinsen auf der Bank kriege ich nichts mehr. Ich muss jetzt diesen Schritt in die Aktienanlage gehen, weil dieser Fonds als weltweiter gestreuter Fonds schon mal ein Basisinvestment darstellt und zum anderen wir ja als aktive Manager auch das Risiko extrem im Blick haben. Also der Fonds zeichnet sich tatsächlich als sehr defensives Instrument innerhalb der Aktienfondsanlage aus, weil wir tatsächlich, und das haben wir in der Corona-Krise im März letzten Jahres gesehen, wenn es wirklich brennt, ja, ich darf das jetzt einfach mal so sagen, wenn es wirklich heiß hergeht an den Märkten und die Kursrückgänge tatsächlich schnell und dynamisch nach unten gehen, wir uns eben auch vorbehalten, einen Teil der Aktienanlage tatsächlich erstmal in Cash zu parken, um einfach den Kurs des Fonds nicht allzu weit nach unten durchrutschen zu lassen. Das haben wir gemacht, ja. Haben dann aber auch relativ schnell auch die Aktienquote wieder aufgebaut, sodass wir, ich sag mal, die Kursverluste in diesem extremen Jahr 2020 im überschaubaren Rahmen halten konnten.
Ja,
das ist natürlich ein Vorteil von aktivem Management, ja, und mit natürlich auch ein Grund für die Kosten. Mhm. Dass da eben jemand da ist im Hintergrund, der dann sagt, hey, okay, jetzt ein bisschen an die Seitenlinie, jetzt wird es uns da zu heiß. Nichtsdestotrotz, es ist ein Aktienfonds, ja, natürlich, aber ich denke, es ist ein Basisinvestment, sei es jetzt eben für eine Einmalanlage, aber auch für einen Sparplan, tatsächlich für eine sehr, sehr breite Schicht von unseren Anlegerinnen geeignet.
Ja, hört sich gut an. Du hast jetzt schon gesagt, wäre noch meine abschließende Frage gewesen, ist sparplanfähig?
Ja, absolut.
Okay. Und wo kann ich den Fonds kaufen? Also wir machen ja, muss man dazu sagen, wir machen natürlich keine Anlageberatung hier, sondern das ist ein allgemeines Gespräch, wo man sich informieren kann darüber. Aber wenn ich jetzt sage, hey, finde ich cool, will ich mehr zu wissen, wo kriege ich euren Fonds, Dividende und Substanz?
Im Prinzip bei jeder Bank. Ja, die werden nicht unbedingt den Fonds immer anbieten, aber wenn ich sage, ich will den haben, dann bekomme ich den. Bei jeder Direktbank, aber auch bei unseren freien Finanzdienstleisterinnen, bei unseren Finanzmaklerinnen, im Prinzip überall.
Ich muss wissen,
was ich möchte. Ich muss sagen, das möchte ich und dann bekomme ich den auch.
Ja, wunderbar. Dann, wer Interesse hat, you know where to find it. Andrea, Das war es ja schon mit unserem Gespräch. Da hätten wir jetzt noch ein bisschen weiter plaudern können. Aber ich würde mal sagen, wir haben das Thema gut beleuchtet. Hast du noch ein abschließendes Fazit oder Hinweis für unsere Hörerinnen von dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte tatsächlich in eurem eigenen Interesse einfach nur dazu ermutigen, macht was, kümmert euch um euer Geld, kümmert euch um eure Finanzen. Viele Wege führen nach Rom. Eins habe ich euch davon aufgezeigt, aber es gibt viele andere Wege. Wichtig ist einfach, macht. Ihr macht es in eurem eigenen Interesse und ihr werdet es nicht bereuen.
Okay, also wer jetzt zugehört hat, go for it, ja. Wer noch ein bisschen mehr wissen will zu DJE und dem Fonds, findet bei uns auf der Homepage natürlich auch nochmal einen Artikel entsprechend dazu. Und ja, ich würde sagen, Andrea, wir können jetzt einen Kaffee trinken gehen, weil jetzt hast unser Gespräch offiziell beendet. Ich danke dir ganz herzlich für heute und für deine Insights. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei uns. Und ihr findet uns natürlich noch viel mehr auf hermoney.de, unseren tollen Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.